Bayern 2. Grenzenlos hören. Evangelische Perspektiven. Immer sonntags um 8.30 Uhr.
Ich werde mir keinen Meister mehr suchen, mit Sicherheit nicht. Das heißt für mich jetzt nicht, dass jetzt der spirituelle Weg vorbei wäre. Aber ich würde den spirituellen Weg nicht mehr abhängig machen von einer Gruppe oder von einem Meister.
Ich möchte mit Lehrern arbeiten und mich von ihnen begleiten lassen, wo ich für mich das Gefühl habe, das, was sie leben, ist authentisch. Und es ist nicht nur manchmal weise vor sich hingeschwafelt.
Also dem Zen-Meister, den traut man im Grunde alles zu. Der ist eben kein Mensch mehr, sondern der wird dem im Grunde schon was Übermenschliches zugeschrieben.
Buddha-Statuen verdrängen die Kreuze. Bambusstauden die Thujenhecken. Asien fasziniert. Genauso fernöstliche Rituale und charismatische Gurus. Gerade Zen gilt vielen, die sich enttäuscht von den Kirchen abwenden, als unverfängliche Alternative. Fern esoterischer Fallstricke, fern jeglicher moralischer Weltsicht gilt Zen als reine Lehre, rational ausgerichtet und über den Dingen stehend. Zen als Konzentrationsübung, bei der man auf dem Kissen sitzend das wahre Wesen der Dinge erkennen kann. Doch auch diese Weltsicht wurde in den vergangenen Jahren erschüttert. Gibt es doch in Amerika, aber auch in Deutschland einige Zen-Gruppen, die in Missbrauchsskandale verwickelt sind. Dabei geht es nicht darum, eine sinnvolle Praxis zu verunglimpfen, die Autorin praktiziert sie selbst seit Jahren. Es geht darum, vor Scharlatanen zu warnen, die diese Philosophie für ihre egomanischen Machtspiele missbrauchen. Und das kann im Zen genauso passieren wie in jeder anderen Gruppe auch.
Da irgendwo hin, da sind 30 Leute, die treffen sich da, machen komische Rezitationen und sitzen zusammen auf dem Kissen, machen ganz ungewöhnliche Sachen, die einem eigentlich ziemlich abgefahren erscheinen. Aber ich hatte das Gefühl, ja, die sind alle auch irgendwo auf einer Suche und das war schon mal interessant. Bei mir war das dann so, dass ich mich angemeldet habe für so eine einwöchige Übung. Dort bin ich dann durch die Hölle gegangen, habe aber dort auch diesen sogenannten Meister zum ersten Mal erlebt. Der hat dann da Vorträge gehalten. Der konnte sehr gut reden, manchmal sehr lang, aber das war alles sehr anstrengend, aber es war auch sehr faszinierend.
11 Jahre lang war Franz Mitglied einer Zen-Gruppe nach japanischer Tradition. Heute sagt er, ich war in einer Sekte.
Ich bin einfach froh, dass ich aus der Gruppe rausgekommen bin, noch einigermaßen bei Kräften und bei Verstand rausgekommen bin, dass ich das sozusagen wirklich durchlebt habe.
Die Gruppe existiert heute noch. Was Franz dadurch erlebt hat, ist nicht typisch für Zen-Gruppen, sondern soll im Extremen zeigen, wie manche Gurus ihre Macht missbrauchen und soll andere dazu ermuntern, ihren Kopf nicht am Eingang irgendeines Meditationszentrums abzugeben.
Es war nicht so, dass man da mit offenen Armen empfangen wurde. Die anderen waren alle ganz strikt und streng und man hatte so das Gefühl, man steht immer noch außen, aber ich wollte da irgendwie auch reinkommen in diese Gruppe.
Erstes Merkmal sektenähnlicher Strukturen, ein großes Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Es ist wie damals schon im Kindergarten. Ich will mit dabei sein. Und wo es schwierig ist, ist's auch besonders reizvoll. Erst langsam erhält Franz Zugang zu den inneren Kreisen, nähert sich dem Meister.
Also meine Frau und ich, wir sind dann hier in die Stadt gekommen, wo der Hauptsitz der Gruppe war, um da nah dran zu sein, haben uns dann eigentlich sehr schnell entschieden, voll einzusteigen, also hier zu wohnen. Wir sind dann regelmäßig zu den Übungen gegangen, haben dann angefangen, in den Restaurants, die diese Gruppe hier betrieben hat, mitzuarbeiten. Und dann haben wir nach einem Jahr dann eine Wohnung hier auch direkt bekommen an dem Zentrum. Da wurde eine frei. Das war natürlich die Chance schlechthin, so direkt da dran zu wohnen. Die Gruppe war natürlich auch so aufgebaut, also auch formal, dass es verschiedene Zirkel gab. So erstmal so den äußeren Kreis drumherum, dann so die innere Gemeinschaft und dann die Mönche und die persönlichen Schüler. Das wurde auch manchmal so wie so eine Zwiebel geschildert. Und so konnte man sich halt dann langsam auch hochdienen oder reindienen.
Ein System von Fortschritt, Ehrgeiz, Konkurrenz, Belohnung und Strafe.
Das heißt, durch die Meditation konnte man dann verschiedene Ebenen erreichen, bis man zu einer intensiveren geistigen Schulung zugelassen wurde beim Meister. Das war natürlich was, was jeder wollte. Jeder wollte ja dann mit dem Meister diese Koan üben.
Koans sind in der japanischen Rinzai-Schule des Zen eine Art Rätsel, für die es aber keine logische, sondern nur paradoxe Lösungen gibt. Mit ihnen versucht der Meister, das rationale Denken des Schülers zu durchbrechen, ihn auf den Kern seiner selbst zurückzuverweisen. In dieser Tradition erhält der Schüler ein bestimmtes Koan und wird dann in regelmäßigen Abständen zum Einzelgespräch mit dem Lehrer gerufen, dem sogenannten Doksan. Ein System, das in einem japanischen Kloster durchaus sinnvoll sein kann, das aber auch Möglichkeiten des Missbrauchs bietet.
Es hält die Leute einfach auch bei der Stange. Man kann die Leute dadurch manipulieren. Wenn irgendjemand mal was gemacht hat, was jetzt nicht konform war, dann war zum Beispiel eine Maßnahme, dann hast du jetzt erstmal ein halbes Jahr Doksan-Pause. Doksan-Pause heißt, du kannst jetzt ein halbes Jahr nicht mit den Koan, also mit diesen spirituellen Aufgaben üben. Damit hat man die Leute natürlich gekriegt, weil wer möchte schon Doksan-Pause? Das war ja sozusagen der Gipfel.
Zuckerbrot und Peitsche. Sektenmerkmal Nummer 2. Und Nummer 3, Vertrauensmissbrauch, sexueller Missbrauch. Wie auch die Sektenbeauftragte Christiane Dietrich bestätigt, haben ihr mehrere Mitglieder dieser Gruppe davon berichtet, wie der selbsternannte Meister in diesen Einzelsitzungen seine Machtposition missbraucht hat.
Und das ist natürlich also auch besonders verwerflich, wenn dann eben in diesen Einzelsitzungen zu sexuellen Kontakten oder Übergriffen gekommen ist und dann vielleicht auch den Frauen dann auch gesagt wurde, dass das auch dazugehört, um sich vielleicht auch von sexuellen Hemmungen oder Verklemmtheiten irgendwie zu befreien und auch das Ego zu befreien.
Eine Frau hat mir nur erzählt, also es wurde zu ihr gesagt, ja, dein Thema ist die Hingabe oder das sich öffnen, so. Und dann fang doch mal jetzt an und so öffne dich doch mal. So.
Sex mit dem Meister, dann wirst du schneller erleuchtet. Besonders perfide im Fall von Franz ist der Meister auch noch Arzt und Gynäkologe und bietet seinen Schülern und vor allem Schülerinnen Lebens- und Sexualberatung an.
So diverse alternative Heilmethoden hat er da angeboten. Und in diese sogenannte Stunde in seiner Arztpraxis sind fast alle Mitglieder gegangen. In einer der ersten Stunden, damals war ich ja mit meiner Frau verheiratet und wir waren auch ein intaktes Paar, wie das zweite Kind war unterwegs. Und uns wurde der Rat gegeben, übrigens anderen auch, dass wir uns aus dieser Monogamie sozusagen befreien müssen, dass das einengt, dass diese eheliche Treue auch nicht förderlich ist, auch nicht für die Zen-Übung, weil da geht es ja darum, sich zu erweitern und Grenzen zu überwinden. Und uns wurde empfohlen vom Lehrer, dass wir uns eben gegenseitig ein offenes sexuelles Verhältnis zugestehen sollen. Das haben wir dann auch schriftlich gemacht. Das war auch der Rat, es schriftlich zu machen.
Sehr geschickt. Hat sich doch so der Lehrer gleich selbst auch die Erlaubnis geholt, mit vielen Frauen in der Gruppe Sex zu haben.
Das war aber dann wirklich erst nach dem Austritt, dass es einfach rauskam, dass er eigentlich zu einer großen Vielzahl von Frauen Verhältnisse hatte. Nicht zu jeder, aber es gab zumindest Versuche zu sexuellen Aktivitäten bei fast jeder und auch etliche Verhältnisse. Entweder bei den Meditationsübungen, also wenn die mehrtägig waren, so, oder eben auch ganz massiv in der Arztpraxis, also in der sogenannten Stunde. Die sogenannte Stunde lief bei einigen Frauen nur offenbar mit Sex ab.
Franz schildert leider keinen Einzelfall. Auch in den USA erschüttern Skandale um Richard Baker und Edo Shimano die Szene. Einst hoch angesehene Meister, die den Zen-Buddhismus in den Westen gebracht hatten, entpuppten sich als sexbesessene Egoisten. Und auch in Deutschland veröffentlichen mittlerweile die Buddhisten selbst in Internetblogs Vorwürfe gegen bestimmte sogenannte Meister. Sogen Ralf Böck etwa. Er ist selbst Zen-Buddhist, daher auch der Namenszusatz Sogen. Er berichtet von dem Abt einer vietnamesischen Pagode in Frankfurt. Der missbrauche den Namen Zen für kostenpflichtige Psychokurse, in denen er Menschen ihre Missbrauchserfahrungen schildern lässt. Im schlimmsten Fall sollen sie die, mit seiner Hilfe, noch einmal durchleben, um sich von ihnen befreien zu können. Für Sogen Ralf Böck ist klar, hier geht es um Missbrauch.
Natürlich sind grundsätzlich sexuelle Beziehungen Privatsache und dann sollte man sich auch nur auf ausdrückliche Aufforderungen als Ratgeber einmischen gegebenenfalls. Anders wird es natürlich, wenn da ein gewisses Autoritäts- oder Machtgefälle vorliegt. Wenn es sich nicht um eine gleichberechtigte Partnerschaft handelt, und eine solche Partnerschaft haben wir in Schüler-Lehrer-Beziehungen, wo es ein Gefälle gibt.
Das Problem? Diese Taten sind strafrechtlich nicht relevant, solange die Schüler nicht minderjährig oder unzurechnungsfähig sind. Anders als bei Psychotherapeuten, da heißt es in § 174 Strafgesetzbuch:
Wer sexuelle Handlungen an einer Person, die ihm wegen einer geistigen oder seelischen Krankheit zur Beratung, Behandlung oder Betreuung anvertraut ist, vornimmt oder an sich von ihr vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe von 3 Monaten bis zu 5 Jahren bestraft.
Diese Regel sollte auch für spirituelle Lehrer-Schüler-Beziehungen gelten, fordert Sogen Ralf Böck.
Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist, wir müssen hinschauen, wie offen und wie transparent gehen die Leute damit um. Das Problem ist ja, dass das in aller Regel im Geheimen abläuft, aus gutem Grund, eben weil es zu Skandalen führt, wenn es bekannt wird. Wenn aber Dinge im Geheimen ablaufen, kann man in aller Regel davon ausgehen, dass sie so auch nicht in Ordnung sind.
Geheimniskrämerei, Sektenmerkmal Nummer 4.
Ich wusste in der Zeit, als ich drin war, erstmal nur von der einen Freundin neben seiner verheirateten Frau. Dann kam später eine zweite Freundin dazu. Mehr wusste ich eigentlich lange nicht, bis ich dann so gegen Ende meiner Zeit irgendwann mitbekommen habe, dass er halt auch ein Verhältnis mit meiner Ehefrau hatte. Das haben andere wohl schon vor mir geschnallt. Ich habe das immer nicht mitgekriegt.
Langsam wird aus dem schönen Gefühl der Gruppenzugehörigkeit ein Gefühl der Enge. Man fühlt sich beobachtet, eingesperrt. Sektenmerkmal Nummer 5, der Guru muss alles unter Kontrolle haben. Am einfachsten erreicht er das, indem er einen strengen Rahmen vorgibt, innerhalb dessen die Schüler zu funktionieren haben.
Es gab die Unachtsamkeitskasse. Im Zen übt man ja achtsam zu sein, also wach sein. Das heißt auch bei den täglichen Verrichtungen, beim Essen, beim Gehen. Und ja, da gab es dann diese Kasse. Das heißt, wenn man dreimal was vergessen hat oder immer das Gleiche vergessen hat, dann wurde man sozusagen mit einer Unachtsamkeitsgebühr belegt. Das war so standardmäßig 10 Euro. Manchmal wurde das eben auch willkürlich vom Meister dann festgelegt. Dann waren es auch mal 100 Euro oder so.
Ein System aus Misstrauen, Angst und Strafe entsteht. Ein perfektes Mittel zur sozialen Kontrolle waren die Einzelsitzungen.
Also durch diese Stunde hatte er halt Informationen über alle und hat die auch eingesetzt. Das war wirklich wie so ein Kontrollsystem aus meiner heutigen Sicht.
Macht hatte der Lehrer im Fall Franz auch über die Zeit der Schüler.
Wir mussten ja 24 Stunden am Tag erreichbar sein. Es gab das sogenannte Nothandy. Wenn das ausgeschaltet war oder nicht erreichbar war, waren, glaube ich, 500 Euro die Strafzahlung. Das musste ununterbrochen geladen und empfangsbereit sein. Das war ja sowieso so eine Manie von ihm. Er wollte eben, dass alle erreichbar sind. Alle Frauen sowieso, aber auch die Mönche und einige Männer. Es gab ja so eine Art Schutztruppe in unserer Gemeinschaft. Da war ich auch Mitglied davon. Wir waren jetzt nicht paramilitärisch, aber wir waren so mit ein paar Mittelchen ausgerüstet und sollten dazu dienen, wenn irgendwas ist, das man uns immer erreichen kann, dass wir da reinschreiten können.
Was ist das für eine spirituelle Gruppe, die sich mit einer Schutztruppe umgibt, ausgestattet mit Pfefferspray und Schlagstöcken?
Er hat selber von sich behauptet, dass er eine Waffe immer bei sich trägt. Ja. Natürlich ist da Angst dahinter. Es wird immer Vertrauen gepredigt, sich im Einklang mit dem Kosmos sich anzuvertrauen und so. Aber das hat er natürlich nicht gelebt. Er hatte ja Angst, ständig.
Sektenmerkmal Nummer 6. Finanzielle Bereicherung.
Also es gab viele Projekte, die Unsummen gekostet haben. Grundstücke wurden gekauft für, weiß nicht, zigtausend Euro. Es gab immer irgendwas, was viel Geld gekostet hat. Und da mussten natürlich dann alle zusammenlegen und spenden.
Wie kann es sein, dass vernünftige Menschen da jahrelang mitmachen? Einer der besten Tricks, so meint Franz heute, besteht darin, dass Zweifel zum eigenen Problem, zur eigenen Aufgabe umgedeutet werden. Sektenmerkmal Nummer 7: Kritik äußern, nicht erwünscht.
Durfte man nicht wirklich, nicht an ihm, weil entweder man wurde im besten Falle darauf hin verwiesen, ja, guck doch, was bei dir selber nicht stimmt. So, der Meister ist ja nur eine Projektion von deinen eigenen Zweifeln, was interpretierst du in ihn rein? Wenn dir was an ihm nicht passt, dann stimmt doch was bei dir selber nicht. Und dann gab es ja auch diese interessante Unterscheidung, dass der Meister ja zu unpersönlicher Einsicht fähig ist, aufgrund seiner Erleuchtung, während die anderen, also alle anderen, ja sozusagen nur zu persönlicher, ichhafter Ansicht fähig sind. Du kannst natürlich damit alles abbügeln. Das heißt, wenn ich meine, ich finde das scheiße, dass der drei Frauen vögelt, ist das meine ich persönliche Ansicht. Und was unpersönliche Einsicht ist, weiß ich ja noch nicht, weil ich habe noch nicht die Schulung durchlaufen.
Und wer dann doch bei seiner Kritik bleibt, wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Und mit Ausgetretenen soll dann auch keiner mehr Kontakt haben.
Es war ja nicht so, dass jetzt Kontakte nach außen nicht erlaubt waren. Aber generell war es natürlich so, es gibt die Daseinswelt, so die nach Gier und Hass und Wahn ausgerichtet ist, Profitgier und was auch immer. Das wurde ja auch immer ziemlich angeprangert. Es ist ja auch was dran. Also man kann ja unsere Welt durchaus so kritisieren. Aber wir haben uns natürlich davon abgehoben, weil Leute, die Zen üben, die wollen das ja loslassen. Die haben sich ja losgesagt von diesen Begierden und diesem Daseinsgetriebe. Und dadurch schon mal hat man sich natürlich auch innerlich getrennt von der Umwelt drumherum.
Sich abkapseln von der Außenwelt. Merkmal Nummer 8. Und indem man die anderen schlecht macht, steht man selbst besser da. Nach dem Motto, wir sind die Besten. Ja, wir sind die Einzigen, die es richtig machen. Sektenmerkmal Nummer 9. Es gibt einen, der über allen steht. Den Guru, der nahezu unfehlbar ist, und dem man blind folgen soll. Das passiert, wenn jemand ein gesundes Lehrer-Schüler-Verhältnis mit Abhängigkeit verwechselt. Franz durfte nach jahrelanger Übung eine Lehrer-Schüler-Erklärung unterschreiben.
Diese Schüler-Erklärung, die ist voll von ganz tollen tiefen Sätzen, so über die Tiefe der Lehre und über den Weg der Befreiung, den du jetzt beschritten hast. Und das wird aber verbunden im zweiten Teil dieser Erklärung sozusagen mit zum Beispiel wortwörtlich: Folge deinem Meister unbedingt und mit uneingeschränktem Bemühen und sorge für ihn, solange du lebst, so wie er für dich sorgt, solange er lebt. Das heißt, wenn du jetzt auf diesem ganz tollen Pfad der Erleuchtung weitergehen willst, dann eben nur zusammen mit diesem einen Meister. Ja, das ist eigentlich eine totale Abhängigkeit. Letztlich, wenn man diese Erklärung unterschreibt, man unterschreibt sie mit seinem eigenen Blut übrigens, dann unterschreibt man seine, das wäre ein Sklavenbrief, so. Ich gehöre zu diesem Meister dazu, solange ich lebe.
Mit einem weisen Freund, der einen auf dem Weg der Suche begleitet, so wie es im Buddhismus eigentlich gedacht ist, hat das freilich nichts mehr zu tun. Buddha selbst hat es vor 2600 Jahren so ausgedrückt.
Glaubt mir nicht, weil ich eine religiöse Autorität bin. Ja, glaubt überhaupt keiner religiösen Autorität. Prüfe selbst.
Spirituelle Gemeinschaften leben von Formen und Ritualen, doch sobald diese Werkzeuge für sakrosankt erklärt werden, wird es gefährlich. Große Zen-Meister haben Riten und Konzepte immer wieder in Frage gestellt und damit auch ihre Rolle hinterfragt. Es darf bezweifelt werden, wie weit es mit der Erleuchtung eines Lehrers her ist, wenn einer glaubt, er werde verehrt und nicht die Lehre. Und da sind sich ernstzunehmende Zen-Meister auch einig. Einen guten Lehrer zeichnet aus, dass er seine Schüler groß werden lässt, dass er keine Angst hat, wenn sie flügge werden. Doch was tun, wenn man feststellt, dass man jahrelang aufs falsche Pferd gesetzt hat?
Und je enger man auch drin ist in so einer Gruppe, ja, umso höher ist der Einsatz. Und wenn ich jetzt das hinschmeiße, dann schmeiße ich alles hin. Dann muss ich raus aus der Gruppe, muss ich raus aus dem Freundeskreis. Das heißt, dann muss man ja alles wieder loslassen, was man sich über Jahre so ersessen und ermeditiert und erarbeitet hat.
Doch nach über 10 Jahren in der Gruppe war es für Franz soweit. Eines Tages wusste er, es muss sich etwas ändern.
Ich wäre auch allein ausgetreten an dem Tag, aber ich musste es zum Glück nicht, weil es waren noch 4 andere, die mitgegangen sind. Und das war ein Schritt, der ja allein viel, viel schwieriger gewesen wäre.
Denn ihm war bewusst, dass er damit sein Leben grundlegend verändern würde. Der Austritt bedeutete ja nicht, mal eben ein Hobby aufzugeben.
Das war ein völliger Bruch mit allem. Es war klar, dass ich aus der Wohnung ausziehen muss. Es war klar, ich muss aus der Familie raus mit den 2 Kindern. Durch das 100-prozentige Engagement in der Gruppe musste man auch 100% loslassen wieder und sich wieder was Neues suchen.
Freilich hatte er auch Angst und Zweifel, ob die Entscheidung richtig war. Doch die hielten nicht lange an.
Es war ja eine Riesenbefreiung. Dann habe ich jetzt hier diese neue Wohnung gefunden und ich war ja manchmal abends nur einfach, das war einfach nur schön, hier abends nur hier zu sein, so nichts zu müssen. Also nicht zum Sitzen zu müssen, nicht das machen zu müssen, nicht dieses Koan lösen zu müssen, nicht diese Erreichbarkeit.
Geholfen hat ihm der Kontakt zu anderen, die sich schon früher von der Gruppe losgesagt hatten. Von buddhistischen Dachverbänden kam keine Hilfe.
Wir wussten damals, als wir ausgetreten sind, nicht, wo wir irgendwo hätten Hilfe kriegen können. Da gab es eigentlich keine Anlaufstelle. Solange wir drin waren, hätte ich auch gar nicht nach einer Anlaufstelle gesucht. Ich rede jetzt ja heute darüber, dass ich in der Sekte war und aus einer Sekte ausgetreten bin. Aber ich weiß noch, in unserem Kreis war ich damals der Erste, der das Wort Sekte in den Mund genommen hat, der das mal einfach so benannt hat. Und das war schon so eine Überwindung.
Und dann fiel ihm auch ein, dass es so etwas wie eine Sektenbeauftragte gibt. So fasst Christiane Dietrich zusammen, wann man von sektenähnlichen Strukturen spricht, wann die Alarmglocken spätestens schrillen sollten.
Wenn eine Person so im Mittelpunkt steht, sich bezeichnet als besonders auserwählt zu sein, wenn ich ihm keine Freiheiten mehr habe, zu kommen und zu gehen, wenn ich als erwachsener Mensch meine eigene Meinung nicht mehr äußern darf oder mitteilen darf, die Kritik gar nicht zugelassen ist, also Fragen gar nicht zugelassen sind, wenn kein partnerschaftlicher Austausch mehr stattfindet, sondern das wirklich eine Hierarchie ist, also so eine Struktur von Macht und Unterwerfung dann. Also immer dann, wenn in das Privatleben auch in zu starker Weise eingegriffen wird oder eben auch wenn der Gruppendruck zu groß wird.
Sind da nun buddhistische Gruppen, Zen-Gruppen besonders gefährdet?
Das kann mir in jeder Gruppe passieren, auch wo ich mich einfach nur mit anderen treffe und Karten spiele. Ich bin jetzt keine Spezialistin für Zen-Buddhismus, aber ich denke schon, dass in der Tradition vielleicht schon ein Gehorsam erwartet wird. Dass ja auch dahinter steht, das Ego loszulassen. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass man nicht mehr weiß, was ist die Lehre an sich und ist es wirklich die Lehre? Ja. Oder sind das jetzt Machtgelüste und Machtstrukturen und vielleicht auch narzisstische Bedürftigkeiten einer Leitungspersönlichkeit?
Die jüngsten Missbrauchsskandale bei verschiedenen Zen-Gruppen in den USA und in Europa haben auch bei den Zen-Buddhisten selbst eine grundsätzliche Diskussion entfacht.
Diese Formen und diese Formenstränge, die hat schon ihren Sinn. Nur, wenn wir von Strenge sprechen, wir unterwerfen uns da nicht unserem Lehrer, wir unterwerfen uns der überlieferten Zen-Praxis. Das ist ein Unterschied.
Sagt der Zen-praktizierende Sogen Ralf Böck, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, auf die Missstände in buddhistischen Gruppen aufmerksam zu machen. Schon öfter hat er sich anhören müssen, das solle man doch nicht in der Öffentlichkeit breittreten, um die in Europa noch junge Philosophie nicht in Misskredit zu bringen.
Das ist ein ganz großer Fehler und da sollten wir ruhig von eben diesem Fehler lernen, den die katholische Kirche gemacht hat, weil sich solche Dinge eben nicht dauerhaft unter der Decke halten lassen und versuchen zu vertuschen oder wegzuschauen oder irgendwelche Dinge aus Rücksicht auf die Öffentlichkeit intern zu regeln, führen meistens nur dazu, die Situation zu verschlimmern.
Wir müssen weg von der Angst, dass ein paar schwarze Schafe ein schlechtes Licht auf uns alle werfen, sagt Ralf Böck. Und so hat er bei der Deutschen Buddhistischen Union, einem Zusammenschluss der unterschiedlichsten buddhistischen Gruppen in ganz Deutschland, vor kurzem einen Ethikrat ins Leben gerufen.
Was wir versuchen werden, das ist einen Ethikkodex zu entwerfen, in ähnlicher Weise, wie es das bei bestimmten Berufen gibt. Ich denke da speziell an Psychologen, Psychotherapeuten.
Für Franz ist das Thema erst einmal erledigt, wobei er in beeindruckender Weise ohne große Rachsucht von seiner Erfahrung sprechen kann.
Klar wurde ich auch ausgenutzt, manipuliert auch und gebraucht, aber ich habe mich halt auch manipulieren lassen und gebrauchen lassen. So. Ich habe mir das auch gesucht, also ich wollte auch so eine Gruppe haben. Ich habe ja auch dieses Idealbild gesucht. Ich wollte ja gern irgend so einen haben, der da den Popanz spielt und dann ganz streng ist und fand ich ja toll. Es ist so schwierig, anderen Tipp zu geben. Vertraut euch nur selber und hört auf eure eigene Stimme. Und lasst euch nie von irgendjemandem einreden, nicht auf diese Stimme zu hören.